Dem Kind einen Namen geben, das ist nicht nur wichtig, wenn es um Menschenkinder geht, sondern im übertragenen Sinne für alles, was den Menschen umgibt, damit er es einordnen kann, damit es sichtbar wird für alle, damit sich Menschen darüber austauschen können. Um Dinge beim Namen zu nennen, um das zu können, müssen sie erst einmal einen Namen haben. Und das ist eine Kulturleistung des Menschen, dass er das kann. Einen Namen finden, so auch für Tier- und Pflanzenarten. Aber warum heißt ein harmloser Höhlenkäfer Anophthalmus Hitleri oder eine Heilpflanze Teufelsabbiss? Ich möchte darüber sprechen, über die Kulturleistung und die seltsamen Namen mit Michael Ohl. Er ist außerplanmäßiger Professor an der Humboldt-Universität Berlin und forscht als Wissenschaftler am Museum für Naturkunde und er ist jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Ohl.
Guten Morgen, Frau Grabowski.
Herr Ohl, Tier- und Pflanzenarten zu entdecken, zu beschreiben, zu benennen, heißt in der Fachsprache Taxonomie. Warum treibt die Taxonomie manchmal seltsame Blüten?
Ja, das Benennen, das ist im Grunde eine freiwillige Leistung, die auch viel Kreativität einschließt. Also die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die können sich grundsätzlich erstmal ganz frei entfalten und den Tieren und Pflanzen, die sie entdecken, Namen ganz nach ihren persönlichen Vorlieben geben. Und das wird dann manchmal auch durchaus lustig oder skurril oder ist im Nachhinein betrachtet auch seltsam. Aber es gibt da keine Regeln, was diese Namen bedeuten sollen.
Also gar nicht, überhaupt nicht. Also darf man alles, was man, also bei Menschen ist es ja so, ein Baby mit absurden Namen, da schreitet dann das Standesamt ein und das gibt es bei Tieren und Pflanzen nicht.
In der Theorie gibt es das nicht. Also es wird schon erwartet, dass die Namen nicht ehrverletzend oder in irgendeiner Weise ethisch problematisch sind. Wir hatten nun dieses bekannte Beispiel von dem Hitlerkäfer, Anophthalmus Hitleri genannt. Das ist ein typisches Beispiel, wo man merkt, dass da eine Grenze auch überschritten wurde. Also das ist natürlich ein historischer Name, aber heutzutage stören sich viele Menschen aus gutem Grunde daran. Und darüber gibt es eben auch eine öffentliche Diskussion, ob man solche Namen vielleicht ändern sollte. Aber das gilt im Grunde heute auch noch. Also Namen nach Diktatoren oder Kriegsverbrechern, die würden sicher nicht akzeptiert werden.
Diese Bezeichnungen wird die Menschheit ja auch nicht mehr los, oder?
Nee, genau, das ist tatsächlich so. Also diese Namen kommen dadurch in die Welt, dass sie publiziert werden. Also in einer wissenschaftlichen Publikation werden sie halt bekannt gemacht und damit sind sie in dem sogenannten Katalog des Lebens, nennen wir das manchmal, also in dem Katalog aller Tier- und Pflanzenarten fest eingeschrieben. Und selbst wenn sie mal geändert werden müssen aus formalen Gründen oder aus anderen Gründen oder sowas, sind die Namen weiterhin da und werden weiterhin katalogisiert.
Das heißt, dieser Höhlenkäfer, den werden wir nicht mehr mit diesem Namen haben, wenn er ausstirbt. Lebt er noch?
Der lebt noch, ja. Der in slowenischen Höhlen kommt er vor und soll angeblich auch bei bestimmten Menschen großes Interesse geweckt haben, die gern diesen Hitlerkäfer bei sich zu Hause haben wollen. Ja, aber den werden wir nicht mehr richtig los. Also man könnte ihn tatsächlich umbenennen, aber würde als sogenanntes Synonym, also als ein zweiter Name für dieselbe Art, weiter katalogisiert werden.
Sie haben jetzt gerade schon erwähnt, wie dann so ein Name in die Welt kommt, also wir alle davon erfahren. Und wir hatten ja vor ein paar Jahren im Inforadio schon mal eine Aktion mit dem Naturkundemuseum. Da durften Hörer 4 noch unbenannten Arten einen Namen verleihen. Und da haben die zum Beispiel eine Art Florfliege, den schönen Namen Euklematia, ich hoffe, dass ich jetzt richtig ausspreche, Euklematia radioquesentis, die Radiogesuchte, verliehen. Das ist jetzt in der Welt, also jeder weiß auf der Welt, dass die Fliege so heißt.
Ja, genau. Also das ist ein sogenannter Fanghaft, kommt in Südostasien vor. Also wird man hier bei uns jetzt nicht sehen, aber es ist ein hübsches Tier und die Hörer vom RBB Inforadio hatten Vorschläge gebracht und eine kleine Kommission, die wir eingesetzt hatten, hat dann darüber entschieden, welches der beste Name ist. Und der ist jetzt vor wenigen Tagen erst publiziert worden in einer wissenschaftlichen Zeitschrift. Und ja, diese Publikation ist quasi der Taufakt für diese Art gewesen. Und damit ist der Name offiziell verfügbar und jeder Wissenschaftler wird sehen, dass jetzt diese Art benannt wurde.
Wie viele Arten warten denn noch auf einen Namen?
Ja, so ganz genau wissen wir das natürlich nicht. Also wir kennen ungefähr 1,2 bis 1,5 Millionen Arten, die schon entdeckt und benannt wurden. Und wir denken, dass das möglicherweise nur der kleinste Teil der wirklich vorhandenen Artenvielfalt ist. Also wahrscheinlich warten noch 5 oder 8 Millionen weitere Arten auf ihre Entdeckung und dann eben auch auf ihre Benennung.
Wir haben vorhin gerade gesprochen, dass manchmal der politische Kontext auch eine Rolle spielt bei der Namensgebung. Jetzt haben wir gerade Wirtschaftskrise, ist in aller Munde. Gibt es da auch so Namen in der Tier- und Pflanzenwelt, die damit in Verbindung sind? Könnte man ja heute dem Kanzler mitgeben, so eine Pflanze?
Ja, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich meine, das sind ja diese taxonomischen Beschreibungs- und Benennungsprozesse sind ein bisschen langwierig. Also das ist nicht so, dass man heute eine Art entdeckt und in der nächsten Woche ist sie benannt und publiziert, sondern das zieht sich über viele Monate und manchmal Jahre sogar, weil die wissenschaftliche Arbeit ja auch erstmal gemacht werden muss. Oder sind solche relativ kurzlebigen Ereignisse, findet man dann meist nicht in diesen Namen wieder. Aber es gibt natürlich schon Arten, die zum Beispiel nach Donald Trump benannt sind oder nach den Obamas oder eben nach anderen politischen Entscheidungsträgern, je nach Vorliebe eben der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen.
Warum ist das überhaupt wichtig, diese Namensfindung? Können Sie das nochmal sagen?
Ja, das ist, also wir haben es ja mit einer Vielzahl von Naturerscheinungen zu tun. Also wie gesagt, das sind viele Millionen Arten und wir können im Grunde nicht über sie sprechen, wenn wir ihnen keine Namen geben. Das ist dieses Namenssystem, über das wir hier gerade sprechen in der Taxonomie, ist ja international einheitlich. Also das heißt, wenn hier einer eine Art beschreibt, weiß überall auf der Welt jeder Wissenschaftler, um was es sich dabei handelt. Also das ist ein ganz wichtiges Kommunikationsmedium, um überhaupt über die Natur sprechen zu können.
Und dann auch möglicherweise beim Artenschutz die Rote Liste bestücken zu können.
Genau, die Rote Liste ist eine Liste von Namen, von wissenschaftlichen Namen, das muss man sich bewusst machen. Und auch in den Roten Listen steht nicht eine Art, die nicht einen wissenschaftlichen Namen hat. Also durch die wissenschaftliche Benennung erscheinen diese Arten überhaupt erst im Kontext von Wissenschaft und Naturschutz und überhaupt eben als Kommunikationsgrundlage für uns.
Vielen Dank. Das war Professor Michael Ohl, Wissenschaftler am Museum für Naturkunde. Und genau dort im Naturkundemuseum wird mein Kollege Harald Asel morgen Abend um 18 Uhr ein Forum über die Kunst der Benennung moderieren. Alle Informationen dazu finden Sie auf inforadio.de/forum. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.